Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Headlines, dem Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr und es sollte eigentlich eine ganz andere Folge werden. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung und zusammen mit meinem Kollegen Max Hunger habe ich in der vergangenen Woche schon eine Folge aufgenommen. Also heute ist Montag, der 23. Dezember 2024 und vergangene Woche am Donnerstag hatten ich und Max über Weihnachten gesprochen, wie wir das als Redaktion jedes Jahr von neuem bespielen und was wir uns da für Themen so ausdenken. Dann allerdings am Freitag kam der Anschlag in Magdeburg dazwischen. Ein Attentäter fuhr mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt, 400 Meter lang. Dabei wurden 5 Menschen getötet, viele, viele weitere verletzt, zum Teil schwer. Ja, und das ist natürlich ein Ereignis, was sich auch auf diesen Podcast auswirkt, weil wir natürlich jetzt keine so ein bisschen leicht lockere Weihnachtsfolge machen wollen. Um dieses Ereignis abzubilden, um dem ein bisschen näher zu kommen, bin ich mit 2 Kollegen verabredet, die sehr nah an dem Geschehen am Wochenende dran waren und mit denen ich jetzt telefonieren werde. Dazu bin ich mit Ivar Lüthe verbunden, stellvertretender Redaktionsleiter in Magdeburg bei der Magdeburger Volksstimme. Hallo Ivar.
Ja, hallo Julius, ich grüße dich.
Hi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast ja ein, muss man leider so sagen, Wahnsinnswochenende hinter dir. Zumal du im Prinzip, soweit habe ich das nachvollzogen, von der Volksstimme der erste Reporter warst, der dort vor Ort war. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen in diese Situation mitnehmen. Wie hast du davon erfahren? Der Anschlag fand ja kurz nach 19 Uhr statt. Wie hast du davon erfahren und was hast du gedacht, dann gemacht? Also wie reagiert man dann?
Ja, also tatsächlich kam das natürlich logischerweise sehr, sehr überraschend. Ich habe davon tatsächlich im Auto erfahren, als jede Menge WhatsAppen eingingen und kurz darauf auch mehrere Anrufe, dass es einen Vorfall auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gegeben hat, dass da ein Auto reingefahren ist. Das war zunächst die erste Nachricht, Auto in Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren, wo sich jetzt aber noch nicht abgezeichnet hat, was dann da jetzt tatsächlich, welche Dimension tatsächlich dahinter steht. Ich habe dennoch sofort gewendet.
Du warst auf dem Weg nach Hause oder wie was?
Ja, also ganz ehrlich, ganz privat sozusagen. Ja. Meine Mutter hatte Geburtstag am Freitag und ich war abends auf dem Weg zu ihr, um ihr zu gratulieren, als dann, wie gesagt, die ganzen Nachrichten eintrudelten und sich dann auch schon beim Wenden oder nach dem Wenden anhand der Menge der Nachrichten dann auch abzeichnete, dass es sich ganz offenbar eben nicht um einen normalen Verkehrsunfall, wie auch immer, gehandelt hat. Mhm. Tatsächlich war es dann auch so, dass mein bester Freund hat mich noch angerufen, der war völlig aufgelöst, weil sein Sohn nämlich unter den Opfern war. Zum Glück nur, also jetzt nicht schwerst verletzt, wurde von dem Fahrzeug gestreift. Und da war dann für mich klar, also hier handelt es sich um was Großes, worauf ich dann auch während der Autofahrt dann auch schon mit anderen Kollegen telefoniert habe. Gerade auch mit unserer Reporterin Sabine Lindenau, die am Wochenende auch sehr stark im Einsatz war.
Ja, ja.
Ich bin dann halt in...
Für dich war in dem Moment aber sofort klar, du musst da jetzt hin. So, also da war nicht irgendwie, dass man...
Also es war für mich sofort klar, dass egal, ob ich jetzt im Dienst bin oder wie auch immer, oder besser gesagt im Frei bin, dass ich da hin muss. Also wir haben ja alle die Erinnerungen an den Breitscheidplatz Berlin. Ja. Was diese Parallele hat sich natürlich sofort einem im Kopf, dann ist das halt gekommen. Selbst wenn es jetzt nicht so diese Dimension gehabt hätte, wie sich dann herausgestellt hat, war klar, da müssen wir hin.
Ja, Ja, okay, wie war das dann? Wie war das dann vor Ort? Also du fährst mit dem Auto dahin und dann, ja, was?
Ja, also ich habe aber unsere Redaktion ist jetzt nicht allzu weit vom Weihnachtsmarkt entfernt, und weil mir schon klar war, und ich habe ja auch gesehen, überall Blaulicht, die ganze Stadt flummerte in Blau, die ganze Innenstadt, bin ich hier bei uns in der Redaktion auf dem Parkplatz und bin dann halt rübergelaufen. Und zwar aber wirklich gelaufen. Und habe mich dann halt entsprechend auch, es ist halt so, wenn irgendwo eine Einsatzlage ist und so weiter, ist natürlich viel abgesperrt, wir sind alle sehr aufgeregt, Polizisten weisen einen auch recht barsch ab, weil sie denken, man ist jetzt irgendwie schaulustiger und so weiter, aber mit einem Presseausweis, und wenn man sich auch vernünftig verhält. Ja, also jetzt nicht da wie die Axt im Walde sich benimmt, dann kommt man auch, kann man da auch seine Arbeit tun mit der gebotenen Zurückhaltung, die es da auch gibt. Also man kann da jetzt nicht einfach quer über den Platz laufen und so weiter und so fort. Aber also ich muss ja sagen, also ich habe schon in den fast 30 Jahren, die ich das jetzt mache, viele auch große Einsätze gehabt, aber das war nochmal eine ganz andere Dimension. Also die komplett, also alles rund um den Weihnachtsmarkt war wirklich komplett voll mit Rettungswagen, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit allem, was irgendwie nur Räder hat und Beine hat, war da unterwegs. Es war ein großes, ganz am Anfang ein großes Durcheinander, viele Menschen liefen aufgeregt umher, Rettungssanitäter kümmerten sich so schnell es ging und so gut es ging um die Menschen, Polizisten halfen aufgeregten Menschen, die teilweise völlig aufgelöst auf der Suche nach ihrem Kind waren, weil sie getrennt worden waren. Also es war ein großes Durcheinander, wobei die Retter, das muss man ganz einfach sagen, da eine großartige Arbeit geleistet haben. Also es wurden dann Sammelplätze aufgebaut, Zelte aufgebaut, es wurden Verletzte im Eingangsbereich vom Allee-Center, das große Einkaufscenter gegenüber vom Weihnachtsmarkt. Dort wurden im Eingangsbereich, weil es da hell ist, weil es da warm ist, weil man sich da vernünftig um die Verletzten kümmern konnte, wurden da versorgt. In der Straßenbahn wurden Menschen versorgt.
Das hat gut geklappt sozusagen, die
Vorsorge, das hat wirklich Einsatzorganisation. Ja, wirklich, also absolut. Und es waren ja längst nicht nur Einsatzkräfte, die jetzt hier direkt in Magdeburg stationiert sind, sondern sie kamen ja wirklich aus dem gesamten Umland und später dann auch noch darüber hinaus, zum Beispiel Seelsorger, Kräfte vom Kriseninterventionsdienst, die kamen sogar aus Salzgitter und aus Braunschweig, völlig unkompliziert, sofort haben die sich ins Auto gesetzt, sind hierher und haben sich dann eben auch um Verletzte, um Angehörige und auch später um Einsatzkräfte gekümmert, weil solche Bilder, die gehen natürlich auch an Helfern, an Einsatzkräften nicht spurlos vorbei.
Ja, verständlich. Wie ist das dann für dich? Ich meine, da ist dieses Durcheinander, da ist diese absolute Extremsituation, und du musst ja trotzdem in gewisser Weise dann funktionieren, deine Arbeit machen, nämlich Informationen sammeln. Wie kommt man dann dort an Informationen? Was macht man dann?
Also da kommt einem dann natürlich auch kommt dann natürlich auch zugute, dass wenn man das schon lange macht, dass man sehr viele Leute auch kennt.
Ja.
Dass man mit Leuten spricht, die oder dass man auf Leute zugeht, die dort in gewisser Funktion sind, wo man weiß, das ist eine zuverlässige Quelle, die einen auch kennen und sagen, alles klar, erste Lageeinschätzung so und so und so und so, dann ruft man natürlich dann bei den entsprechenden Stellen an, was weiß ich, in der Polizeiinspektion oder dort in der Pressestelle und so weiter.
Ja.
Ruft natürlich auch andere Kontakte an. Man sammelt da halt Informationen. In solchen Situationen geht sehr, sehr viel durcheinander. Und da muss man auch tatsächlich abwägen. Natürlich muss man da schnell sein, weil über unsere Online-Kanäle sollen natürlich auch schnellstmöglich Informationen und so weiter raus. Aber das muss man auch bei aller Schnelligkeit, die heute gefragt ist, muss man auch sich ein Stück zurücknehmen und sagen, okay, kann ich das jetzt schon rausgeben oder ist das einfach noch nicht verifiziert?
Ja.
Und das macht die Arbeit dann tatsächlich vor Ort etwas schwieriger. Weil natürlich ist das Interesse sehr, sehr groß und jeder will alle zwei Minuten die neueste Information haben, aber das bringt am Ende nichts, wenn man so wie es am Anfang hieß, 40 Tote, 20 Tote, von überall kamen verschiedenste Informationen rein. Gerade auch über die sozialen Medien wurde teilweise auch so viel Unsinn verbreitet. Das macht einem dann die Arbeit tatsächlich vor Ort auch schwer. Also es hieß dann zum Beispiel, es gibt Schüsse im Allee-Center, eine Bombe am Klinikum in Olvenstedt. Also da geisterten die wirrsten Sachen durchs Netz. Und da versucht man dann, das zunächst zu verifizieren, um dann auch unserer Online-Redaktion dann die echten Fakten dann auch liefern zu können.
Angesichts dieser auch unübersichtlichen Situation, auch was die Gefahrenlage angeht, hast du da irgendwie Bedenken bezüglich deiner eigenen Sicherheit?
Tatsächlich nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Es geisterte zwar zu dem Zeitpunkt immer noch herum, dass es auch einen zweiten Attentäter geben soll, was sich ja nachher auch als nicht richtig dargestellt hat. Aber in dem Moment funktioniert man.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach nur, dass man da seine Arbeit macht und probiert, die ganzen Sachen zu verarbeiten, die man da vor Ort hat. Okay. Wie ging dann so dein Wochenende weiter? Ich meine, das ist ja damit nicht noch lange nicht gut sozusagen. Das wird ja dann wahrscheinlich noch bis in die Nacht hineingegangen sein, dass man das irgendwie alles weiter verfolgt, Informationen einsammelt. Erzähl mal so ein bisschen, was du so in den letzten Tagen erlebt hast da noch.
Genau, also der Einsatz am Freitag endete dann tatsächlich gegen 1.30 Uhr am Samstag morgen. Da bin ich dann einfach nach Hause gefahren, habe mir noch ein paar Nachrichten angesehen, weil ich selber konnte das jetzt gar nicht so wirklich verfolgen, weil ich ja Teil des Geschehens in dem Sinne war. Da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, so, jetzt lese ich mir erstmal durch, was bringt denn gerade NTV, was bringt der Spiegel, was bringen andere Kollegen und so weiter, sondern man ist ja da selber Informationsgeber und arbeitet. Ich habe mir dann halt noch eine Stunde oder was so die Nachrichtenlage angesehen und habe dann einen kurzen Moment geschlafen und am nächsten Morgen um 8 Uhr war ich dann wieder im Dienst. Dann ging es dann auch weiter. Es ist ja dann auch gesagt worden, wir hier in Magdeburg gleich neben dem Weihnachtsmarkt dort an der Johanneskirche wird ein Gedenkort eingerichtet und so weiter und so weiter. Und man ist ja dann auch unterwegs und sammelt Stimmen, sammelt neueste Informationen, wie geht's jetzt weiter, wie ist die aktuelle Situation und so weiter und so fort. Und da waren meine Kollegin Sabine Lindenau und ich dann halt auch den ganzen Samstag über im Einsatz. Es hatte sich ja auch am Freitagabend schon Bundeskanzler Scholz angekündigt, der ja dann auch mit mehreren Bundesministern dann hier Magdeburg besucht hat, über den Markt gegangen ist, sich das alles angesehen hat, an der Johanneskirche was abgelegt hat, also Blumen abgelegt hat und dann eben auch noch ein Statement abgegeben hat. In dieser Situation ist man ja dann auch dabei und fragt auch drumherum, wie ist da die Stimmung und so weiter und so fort. Ja, und das ging halt auch bis zum späten Abend und am Sonntag dann ja auch weiter.
Genau, und man muss ja immer dabei beachten, das ist ja auch immer, du musst ja dann verschiedene Kanäle auch quasi versorgen, also die Online-Kanäle natürlich, die in so einer Lage ja auch Ticker haben und so weiter und natürlich jede Information relativ schnell veröffentlichen und dann muss man eben auch noch nebenbei noch die Zeitung vorbereiten, die ja dann am Montag wieder neu kam, beziehungsweise am Freitagabend ja auch gleich noch dieses Ereignis natürlich noch mit in der Samstagausgabe landete. Also man hatte auch die verschiedenen Kanäle, die man da immer irgendwie im Blick haben muss und für die man dann die Informationen besorgen muss. Vielleicht noch ganz kurz, wie verläuft so eine Aufteilung dann? Sagt man, okay, ihr Magdeburger Reporter macht das Magdeburg, die Magdeburg-Sachen, andere recherchieren dann zum Täter, zu Behörden und so weiter, was war über den bekannt, das teilt man sich dann schon so auf.
Richtig, also das war natürlich dann am Freitagabend ging das quasi per Zuruf. So nach dem Motto, wo bist du? Ja, ich stehe hier, okay, dann gehe ich darüber und so weiter, sodass wir so die verschiedenen Plätze quasi abgedeckt haben, Sabine und ich und unser Mantelreporter, unser Polizeireporter für den überregionalen Teil, der Matthias Schricke, war natürlich auch vor Ort und die ganze Zeit haben wir drei uns dann abgestimmt. zwischendurch im Laufe der ganzen Recherchen und so weiter jeweils immer die Kollegen online übers Handy über die neuesten Informationen versorgt, auch Videos geschickt, Fotos geschickt und so weiter und so fort. Hm. Am Samstag haben wir dann natürlich in größerer Runde dann Konferenzen abgehalten. Wer kümmert sich um welche Facette der Recherchen und wer bringt was? Also die Kollegen von der MZ, die sich um das Profil des Täters gekümmert haben, ja. Wir, die gesagt haben, wir gehen zum Besuch von Olaf Scholz, ein anderer geht durch die Stadt, schaut, was ist jetzt hier, wo gibt es bestimmte Trauerpunkte, wo ist was geschlossen, wie geht es jetzt hier weiter, wie ist die Stimmung? Und so weiter und so fort. Und auch die Pressekonferenz am späten Nachmittag im Rathaus. Hm. Da gibt es dann natürlich schon die vielfältigsten Abstimmungen, ja.
Ja, okay. Vielleicht, du warst jetzt quasi das ganze Wochenende über in der Stadt unterwegs. Kannst du vielleicht noch ganz kurz so ein Stimmungsbild geben? Wie ist das jetzt in der Stadt? Man kann sich das vorstellen, ist wahrscheinlich bedrückt, aber ja, vielleicht, du hast ja die Eindrücke hautnah.
Ja, also es ist tatsächlich so, so wie wir es ja auch getitelt haben, über allem steht diese große Frage, warum? Wie konnte das passieren? Warum in Magdeburg? Ich meine, Magdeburg ist natürlich die schönste Stadt der Welt, wie es Lukas Mertens ja auch nach seinem Olympiasieg in alle Mikros gesagt hat, womit er recht hat. Aber warum wir? Warum in Magdeburg? Hm. Also die Leute fragen sich das, sind wie es auch von überall woanders heißt, das hätten wir nie gedacht, dass das ausgerechnet bei uns passiert. Hm. Es ist natürlich, die Stadt steht erstmal unter Schock. Ja. Aber sie steht zusammen. Das merkt man, dass es einen großen Zusammenhalt hier gibt. Bei aller Trauer, bei allem Schock, auch bei aller Wut auf den Täter, wie er das machen konnte, weil, wie gesagt, unter den Opfern ist ein neunjähriger Junge, der gestorben ist. Vier Frauen im unterschiedlichsten Alter. Es gibt so viele Verletzte, darunter auch viele Kinder. Also wie man so abgebrüht, so verrückt sein kann, das ist einfach nicht fassbar. Hm. Und dieses Gefühl, das merkt man. Die Stadt ist sehr ruhig. Hm. Sie sucht nach Erklärungen. Es gibt diese Wut auf den Täter, auf die Tat, aber es gibt eben auch, wie gesagt, diesen Zusammenhalt. Hm.
Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in dieser ja, sehr schwierigen, bewegten Zeit, mit uns kurz zu sprechen, uns das alles zu erzählen, war sehr eindrücklich und vor allen Dingen vielen Dank für die Arbeit am Wochenende, weil, wie du auch schon gesagt hast, da sind so viele Informationen, verrückte Informationen auch noch im Umlauf, dass es echt wichtig ist, dass man da gesicherte Sachen hat und Leute, die das gesichert alles aufschreiben. Also vielen, vielen Dank und ja, trotz allem, wünschen wir natürlich allen Magdeburgern und den Verletzten und so weiter trotzdem noch irgendwie schöne Feiertage, dass das alles so halbwegs verarbeitet werden kann.
Vielen also, Dank.
Iva, vielen, vielen Dank und schönes Fest erstmal.
Euch auch. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ja, sehr, sehr eindrückliche Schilderung von Iva Lüthe da von den Tagen in Magdeburg und ja, was man sich bei so einem Verbrechen, bei so einem Anschlag natürlich sofort fragt, ist, wer war der Täter, wer macht so etwas? Iva hat das ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass diese Frage natürlich da ist und jemand, der sich damit intensiv befasst hat, ist mein Kollege Hagen Eichler, der ist Korrespondent in Magdeburg für die Mitteldeutsche Zeitung. Kümmert sich da eigentlich um Landespolitik, war aber eben am Wochenende auch in Sachen Anschlag im Einsatz und den rufe ich jetzt mal an.
Hagen Eichler hier.
Hallo Hagen, hier ist Julius.
Hallo Julius.
Du bist live im Podcast. Wir haben ja vorher schon mal kurz gesprochen, dass ich dich anrufen werde. Ja, ich hab gerade auch schon erklärt, dass du ja am Wochenende auch im Einsatz warst, eigentlich als Korrespondent in Magdeburg, dich viel um Landespolitik kümmerst. Am Wochenende aber insbesondere, ja, wie kann man das sagen, auf der Spur des Täters warst, weil das natürlich eine Frage ist, die sich sofort alle stellen, wer tut so etwas, wer verübt so einen Anschlag?
Ja.
Du hast dich damit intensiv befasst am Wochenende, ja, vielleicht ist jetzt auch viel bekannt schon, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie geht man da ran? Also erstmal ist das ja jemand, der nicht bekannt ist, wie wird er dann bekannter, wie wird man, da kommt man dem so ein bisschen auf die Spur?
Ja, es beginnt mit dem Namen, den man natürlich braucht. Und wir haben dann einen Tipp bekommen am Freitagabend schon, dass der Mann also in Bernburg gearbeitet hat im Maßregelverzug, also ein Landesbediensteter war, angestellt bei der Salus GmbH, die ja dem Land gehört. Und wir haben auch den Namen dann am Freitagabend, im späten Abend gehabt. Und dann anschließend versucht man natürlich herauszufinden, was hat er für Spuren hinterlassen. Und da der Mann ja ein Mann mit Sendungsbewusstsein war, hat er über Twitter eifrig kommuniziert und da konnte man dann schon in der Nacht zu Sonnabend sehr intensiv und sehr detailliert nachlesen, was ihn so beschäftigt hat und wie er sich selbst gesehen hat. Also das war dann einfach eine Zeit, in der ich versucht habe, diesen Twitter-Account zu verfolgen, alles, was er so in der letzten Zeit geschrieben hat. Damit ging es dann eben los, noch in der Nacht zu Sonnabend.
Also du hast dann gleich sozusagen, keine Ahnung, was du wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht haben zu der Zeit, aber hast dann gleich angefangen zu arbeiten, hast gleich angefangen, so viel
rauszufinden. Genau, das ist eben, das gehört dann zum Beruf. Ich habe an diesem Wochenende Bereitschaftsdienst gehabt und dann heißt das eben kein Wochenende, sondern hier in diesem Thema nachzugehen, wobei ich ohnehin gearbeitet hätte. Ich hätte am Sonnabend eigentlich mehr den Parteitag der Linken angesehen. Das wäre jetzt das reguläre Programm, aber da schlägt dann Aktualität natürlich alles und dann ist eben so ein Wochenende sehr anders, als man es ursprünglich geplant hat.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass echt in dem Fall extrem schnell sehr viel bekannt war. Liegt das daran, wie du sagtest, dass der so selbst so sendungsbewusst war und man einfach auch viel über ihn gefunden hat im Internet?
Ja, also es gibt ja diese Fachstelle oder Beratungsstelle gegen Radikalisierung im Land Sachsen-Anhalt. Die hatten den eben auch schon auf dem Schirm. Die haben am Sonnabend schon sehr früh dann auch eine Einschätzung geben können, wer das eigentlich ist. Also dass das ein radikaler Islamhasser ist, dass der sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat und dass er das Gefühl oder dass er sich dargestellt hat als Flüchtlingshelfer oder als Asylberater für Frauen, insbesondere aus Saudi-Arabien, aber auch aus anderen islamischen Ländern. Und das konnte man eben selber dann auch überprüfen, weil er ja noch vor kurzer Zeit, in der vergangenen Woche, noch ein Interview gegeben hat, einer amerikanischen Plattform, wo er seine Mission so geschildert hat, also das, was er so als Aktivist betrieben hat.
Wir hatten ja auch relativ schnell schon so Sachen von seinem Arbeitgeber, also aus der Klinik so. Kannst du vielleicht so ein bisschen, ich meine, das ist ja schon schwierig, da jetzt gleich irgendwie Aussagen zu bekommen. Wie macht man das? Wie bekommt man da irgendwie, ja, wahrscheinlich Leute ans Telefon? Also woher kommen die Informationen?
Das sind Kontakte und das sind ehrlich gesagt Kontakte, die nicht ich hatte, sondern die unsere Lokalredaktion dort hatte. Und meine Kollegin Lisa Garn, die ebenfalls am Wochenende im Einsatz war und versucht hat, da Einschätzungen zu bekommen. Also Details, wer dann was gesagt hat, können wir natürlich nicht sagen. Das ist einfach unser Berufsethos, dass wir unsere Quellen dann schützen. Alle Leute, die uns irgendwelche Hinweise geben, die können sich eben immer darauf vertrauen, dass wir niemals sagen, von wem das kam. Aber wir haben eben mehrere Quellen gehabt, also sowohl die Lokalkollegen als auch jetzt die überregional arbeitenden Kollegen haben dann versucht, Kontakte zu finden, aufzubauen. Und es hilft dann eben auch, wenn, wie in diesem Fall geschehen, wir schon in der Vergangenheit mit dem Maßregelverzug zu tun hatten. Also wenn man da schon mal eine Telefonnummer hat, die man eben auch am Wochenende dann anrufen kann. Und in diesem Fall war das so.
Ja, die Lokalen, dass man da also lokal verwurzelt ist, hat einfach dann große Vorteile im Endeffekt.
Das ist der große Vorteil, ja. Es gibt Leute, die eben dort wohnen, die verwurzelt sind in der Stadt und die ganz schnell auch Hinweise bekommen. Jeder hat irgendwie so persönliche Beziehungen in dem Umfeld, in dem er wohnt und das ist dann einfach nicht zu kompensieren jetzt durch irgendwas anderes. Also auch die überregionalen Medien haben natürlich relativ schnell viel rausgekriegt, aber es gab eben auch etliche Sachen, die sie exklusiv nur bei uns gefunden haben und die sie dann auch zitiert haben. Also insbesondere jetzt die Einschätzung, die Frage, ob der eigentlich ausreichend qualifiziert war für diesen Beruf, den er da ausgeübt hat als Arzt für Psychiatrie in diesem Maßregelvollzug. Das hat ihm der Kollege Thorsten Adam aus mehreren Quellen dann geschildert bekommen, dass es da also Zweifel gegeben hat, was dieser Mann eigentlich konnte. Dieser Spitzname Dr. Google, ja, der daher rührt, dass er erstmal offensichtlich, wenn er irgendwas erklären musste, irgendwie eine Diagnose stellen musste, erstmal Google befragt hat. Ja, das haben eben sehr viele Medien auch aufgegriffen von uns und das zeigt eben auch den Wert, den es hat, wenn man lokal verwurzelt ist als Regionalzeitung.
Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, warum es denn so wichtig ist für uns als Medium oder auch insgesamt für die Öffentlichkeit dann so viel über den zu erfahren. Was ist denn der Mehrwert daraus, dass man eben so viel über diesen Attentäter rausbekommt?
Ja, ich weiß, dass es immer so ein Grundbedenken bei manchen Leuten gibt, dem Täter nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Wir versuchen da immer den richtigen Kompromiss zu machen. Also häufig ist es ja so, dass Leute, die einen Anschlag verüben, es darauf angelegt haben, dass anschließend groß über sie berichtet wird, dass sie auch als Personen im Mittelpunkt stehen. Wir haben das zum Beispiel so gelöst, dass wir den Namen des Attentäters jetzt nicht genannt haben, sondern dass wir den abgekürzt haben. A-Punkt. Und trotzdem ist es, denke ich, entscheidend, dass man was über die Motivation rausbekommt, weil das natürlich auch helfen kann oder dazu beitragen kann, dass man künftige Attentate verhindern kann. Also in diesem Fall ist es ja so, dass der überhaupt nicht in die bisherigen Muster von so Anschlägen auf Weihnachtsmärkte
passt. Kein bisschen, also, ja, Wahnsinn.
2016 dieser Anschlag in Berlin, das war ein Islamist, der wollte aus einer islamistischen Gesinnung heraus Europa mit Terror überziehen, wollte Angst verbreiten in dieser Gesellschaft und wollte das, das eben aus einer radikal-islamischen Position heraus. Und der Attentäter jetzt von Magdeburg, der ist eben so ganz anders. Ja, der ist selber, kommt aus einem islamischen Land, war Muslim, ist abgefallen vom Glauben und ist jetzt ein Islamkritiker oder Hasser. Er hat auch sehr beleidigende Sachen teilweise geäußert über seinen Twitter-Kanal. Und das muss man als, das müssen die Behörden natürlich erstmal neu auf den Schirm nehmen. Also, dass da jemand, dass eben Gefahr nicht nur von Islamisten ausgeht, sondern dass ein islamistenmäßiger Anschlag, nämlich mit einem Auto eine Menschenmenge zu attackieren, auch von anderen Leuten kommen kann. Und deswegen muss man eben verstehen, wie der gedacht hat. Also, der hatte eben, hat sich in einem Krieg gesehen mit den deutschen Behörden offensichtlich, denen er schwere Vorwürfe gemacht hat. Dass sie die falschen Leute ins Land lässt, also dass auch muslimische Flüchtlinge in diesem Land Schutz bekommen und nicht nur die Leute, denen er Schutz zugedacht hat, also Ex-Muslimen. Und dann hat er sich so offensichtlich Versatzstücke rausgesucht, also auch so im rechtsextremen Bereich. Also da hat er AfD-Inhalte geteilt und hat gesagt, die AfD sei die einzige Partei, die dafür sorgen könne, dass Europa nicht islamisiert wird. Das ist tatsächlich ein neue Art von Täter und darauf müssen die Behörden sich einstellen. Also die dürfen halt ihr Raster nicht so sehr verengen auf nur Rechtsextremisten. Wir hatten den Anschlag in Halle oder nur Islamisten, hatten wir viele Anschläge in der letzten Zeit, sondern das kann eben, also ein radikaler Ansatz oder ein extremistischer Ansatz kann aus verschiedenen Versatzstücken auch entstehen offensichtlich und das auch ja in vergleichsweise kurzer Zeit.
Und ein wichtiger Grund, warum man da auch so viel über den Täter rausfindet, ist auch die Frage, hätte man denn irgendwas vorher schon machen können, behördenseitig, ist der irgendwie, dass man den aus dem Verkehr zieht, ja? Ich meine, da gibt es jetzt auch schon einige Sachen, die da aufgetaucht sind, wo der ja schon auffällig geworden ist.
Also die Fragen stellen sich ganz massiv. Das geht in alle möglichen Richtungen. Alle Behörden, die mit dem bislang zu tun haben, müssen jetzt aufklären, warum niemandem aufgefallen ist, wie dieser Mann tickt. Also wenn ich überlege, dass das ja jetzt kein Mensch war, der allein in seinem Kinderzimmer gehockt hat, so wie der rechtsextreme Attentäter von Halle, der ja keinen Kontakt zu Menschen hatte, bis auf, also von seiner Mutter mal abgesehen. In diesem Fall, der war im Arbeitsalltag ja integriert, der hatte Kollegen und zwar Leute, die mit psychischen Auffälligkeiten zu tun haben. Und da fragt man sich, warum konnte niemand erkennen, dass dieser Mann gefährlich ist? Wenn er einen Twitter-Account betreibt mit mehr als 40.000 Followern, das schaffen nicht viele in Sachsen-Anhalt, indem er offen mit Gewalt gedroht hat, hat da niemand je reingeguckt, fragt man sich. Ja, das ist so eine Spur, die jetzt zu klären ist. Und zum anderen natürlich dann der ganz praktischer Aspekt, warum war diese Lücke auf dem Weihnachtsmarkt? Warum war es möglich, auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit einem Auto zu fahren, und zwar an gleich zwei Stellen? Hm. Er ist draufgefahren auf den Weihnachtsmarkt, hatte dort keinerlei physische Barriere vor sich, die er umfahren musste oder hätte umkurven müssen, und dann ist er auch wieder runter an einer anderen Stelle. Das heißt, dieser Markt war an zwei Stellen ungeschützt, und das muss die Stadt Magdeburg natürlich jetzt beantworten. Und dann natürlich die ganzen anderen Behörden. Das LKA war offenbar informiert, hatte eine Warnung vorliegen, das BAMF hatte auch eine Warnung vorliegen. Diese ganzen Behörden, die werden jetzt viele Fragen beantworten müssen. Also es geht ja auch heute los, an diesem Montag ist im Ältestenrat im Landtag eine erste Sitzung, in der die zuständigen Behörden dann Fragen der Politik beantworten müssen.
Hm. Okay, also man sieht, das wird uns alles leider noch beschäftigen, aber die Fragen sind natürlich wichtig, dass die beantwortet werden und dass wir da auch als Medium, als Zeitung da auch dranbleiben.
Hagen? Ja, das ist so die Aufgabe, weil häufig man kennt Anschläge und man sieht das in den Nachrichten, und meistens ist es eben ganz woanders, und wenn es dann auf einmal so vor der Haustür ist und alle Leute, also viele Menschen in der Umgebung da auch eine sehr persönliche Beziehung dazu haben, dann wollen die auch antworten.
Ja,
also, bei mir in der Familie gibt's, also wir kennen Menschen, die Opfer kennen, also das ist sehr nah dran, und da wollen wir natürlich dann auch
Antworten suchen. Das hatte Ivar gerade auch schon gesagt, dass dein bester Freund, der Sohn, auch leicht verletzt zwar noch war, aber der auch direkt betroffen war. Also sowas Also da ist das dann, rückt das dann ganz schnell ganz, ganz nah.
Ja.
Okay, Hagen, also vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, vielen, vielen Dank für die Recherchearbeit über das Wochenende hinweg, und genau, dann gucken wir, wie das da weitergeht, und hoffen jetzt erstmal, dass so über die Feiertage da alle so ein bisschen wieder zur Ruhe kommen können. Aber die Fragen stellen sich natürlich weiterhin.
So ist es, und die Kollegen sind ja weiterhin dran.
Super. Also Hagen, vielen, vielen Dank, und dir ein schönes Weihnachtsfest erstmal. Vielen Dank für deine Zeit.
Tschüss, Julius, wünsche ich dir auch.
Ciao. Also zum Jahresabschluss von hinter den Headlines noch eine traurige, schwierige Folge, die aber eben aufgrund der Aktualität, glaube ich, sein muss. Die Fragen, die wir jetzt auch aufgeworfen haben, müssen gestellt werden. Und ich glaube, man sieht doch ein bisschen, warum es da schon bedeutend ist, wenn Reporter vor Ort sind, wenn Reporter sich auskennen und zuverlässige, vertrauenswürdige Informationen liefern können. Ja, wir hören uns im nächsten Jahr wieder, und bis dahin hoffe ich für alle Hörer eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage. Und dann bis im nächsten Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.